Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Was so schön sprudelt, gluckert und blubbert, das ist das Wasser von einer Quelle. Wir alle kennen das Geräusch. Und doch musste ich im Moment studieren, wo es in der Nähe von der Stadt, in deren ich wohne, eine Quelle hat. In Siedlungen und sogar im ganzen Mittelland sind sie selten geworden. 90% der natürlichen Quellen im Mittelland sind verschwunden, in Schächte verlegt, mit Rohr drainagiert oder in Brunnenstuben gefasst. Im Gespräch mit dem Basler Biologe Daniel Kühri erzählt er über die Entwicklungen, die zu dieser Situation geführt haben. Jetzt aber kommt neu der Klimawandel dazu, mit wenig Schnee und starkem Regen in den Bergen, Überschwemmungen im Tal und im Sommer mit einer Trockenheit, die ein paar Kantone und Gemeinden schon recht deutlich spüren. Der Daniel Kühri ist der Geschäftsführer von der Firma Life Science und ein Experte beim Bundesamt für Umwelt. Das Amt kartiert und inventarisiert im Moment Quellen in der Schweiz, damit man sie besser schützen kann. Wir haben in diesem Gespräch einen grossen Bogen von den Anfängen von einem kleinen Bach bis zur Wasserversorgung geschlagen. Doch zuerst einmal erzählt Daniel Kühri, was Quellen so besonders macht.
Quellen sind multifunktionell. Ich glaube, das ist einmal als erstes festzuhalten. Sie haben ganz verschiedene Aufgaben, die sie können wohnen. Sie sind ganz wichtig für Wasserversorgung als Lebensmittel, für Trinkwassergewinnung. Obwohl man jetzt meistens so, oder vielmehr aufs Grundwasser in der grossen Flussebene umsteigt, ist also immer noch gut. Ich glaube, 40% einfach von der Wasserversorgung in der Schweiz läuft über Quellen. Viel abgelegene Gebiete, dort ist es gar nicht möglich, mit Grundwasser das, also aus den Flüssen das zu machen, sondern es sind einfach wirklich Einzelquellen oder Einzelhöfe, haben natürlich meistens auch ihre privaten Quellen, die sie anzapfen und die sie einfach brauchen. Wenn man zurückschaut, historisch, ist natürlich, ich habe mal mit Archäologen geredet, die haben einfach gesagt, also für uns sind die Quellen einfach die Orte, wo wir einmal den Verdacht haben, dass da eine Kulturschicht ist und dass da mal eine Siedlung stattgefunden hat vom Mensch. Und auch wenn jetzt nichts mehr zu sehen ist, und das ist für uns so, so das Areal, wo wir uns kribbelt unter den Fingern, wo wir denken, oh, da können wir mal nachschauen und graben, ob da mal etwas war. Das ist sicher einmal etwas, also es sind Orte, wo überhaupt am Anfang unserer Zivilisation sind, die Orte, wo eben Quellen entstehen, die also als Lokalitäten Quellen. Dann sind natürlich Quellen, ja, ich als Biologe, das ist immer ein bisschen im Vordergrund natürlich jetzt und auch bei der Arbeit, sind Lebensräume, also sind Räume, wo es Lebensgemeinschaft gibt aus Tieren und Pflanzen und Lebensgemeinschaft, wo auch lange Zeit immer ganz stiefmütterlich angeschaut worden ist, wo gar nicht recht beachtet worden ist. Und man jetzt auch gesehen hat, dass doch sehr viele bedrohte Tierarten, wo man einmal so die roten Listen angefangen hat, ausweiten auf die vielleicht unscheinbaren Arten von Insekten. Man hat plötzlich gesehen, dass da ja Steinfliegen, Eidachsfliegen hat und vor allem Köcherfliegen, die ganz spezifisch und angepasst sind an die Quelllebensräume. Und das ist natürlich ein besonderer Wert, den sie haben. Und schlussendlich sind sie auch Anfang vom ganzen Gewässernetz. Also es ist eigentlich ursprünglich mindestens einmal gewesen, dass man ein ganzes Netz an Quellen hatte, die miteinander auch verbunden sind über ein grosses Fließgewässernetz. Sehr oft sind aber jetzt natürlich die kleinen Bachanfänge verschwunden. Man hat sie eingedolt, sie sind weg und sind verschwunden aus unserem Bewusstsein.
Darf ich vielleicht noch ganz kurz nochmal zurückkommen? Sie sind multifunktional. Die Landwirtschaft braucht sie natürlich auch noch relativ stark, nehme ich jetzt einmal an.
Landwirtschaft, ich denke, braucht es natürlich in verschiedenen Situationen Quellen oder das Quellwasser. Zum Beispiel im Alpbetrieb ist es im Prinzip die einzige Wasserversorgung, die sie haben. Wenn sie Käse herstellen, braucht es auch relativ viel Wasser. und dass man auch eine ausreichend gute Qualität hat, darf also nicht mehr von keinem belastet sein, das Wasser. Also das sind auch ganz wichtige Aspekte. Viele Einzelhöfe, die irgendwo liegen in der Landschaft, die ein bisschen weiter ab sind von Siedlungen, die sind meistens nicht an eine kommunale Wasserversorgung angeschlossen, sondern haben eine eigene Quelle. Jetzt vielleicht nur ganz vereinzelt wird auch Wasser vielleicht gebraucht zum Bewässern. Das wird meistens aus Flüssen genommen oder aus dem Grundwasser, weil natürlich in denen Orten, in den flacheren Orten, wo die Äcker dann oft auch liegen, wo wasserintensiv sind, gar nicht so viele Quellen wirklich vorhanden sind.
Sie haben gesagt, es sind sehr spezielle Lebensräume. Besser gesagt, es gibt auch viele Arten, die sogar oft auf der geschützten Liste sind. Insekten zum Beispiel, ich nehme an andere Wassertiere. Warum sind die dort? Hat das damit zu tun, dass es abgelegene Räume sind und sie dort ihre Ruhe haben? Oder hat es damit zu tun, dass sie konkret an das, was sie dort angepasst sind? Oder dass es dort vielleicht noch Pflanzen hat, die ihnen auch noch passen? Was macht es aus, dass dort so eine reiche Hotspot, haben Sie mal neu geschrieben, so ein Hotspot ist?
Es sind eigentlich verschiedene Aspekte. Einerseits kann man sagen, Quellen sind gar nicht ein eigener Lebensraum, sondern sie sind eigentlich an der Schnittstelle vom Grundwasser, wo das Grundwasser übergeht in die Bachläufe. Aber sie sind auch dort, wo das Gewässer, der Gewässerlebensraum übergeht in Landlebensraum. Also es hat meistens in der Nachbarschaft von Quellen auch viel so vernässte, versumpfte Flächen. Und gerade die Übergangsbereiche, die machen sie so wahnsinnig reich, weil die zum Teil in der Quelle sehr ausprägt sein können. Das heisst, wir sehen in der Quelle einerseits am Übergang zwischen Grundwasser und Bach, zwischen Bachoberlauf und Grundwasser und zwischen dem ganz trockenen Lebensraum und dem ganz nassen Lebensraum. Also das macht eigentlich so die Besonderheit der Quellen aus. Und trotzdem gibt es nicht nur Arten von der Bachoberläufe oder vom Grundwasser oder wo gerne sonst auf dem Land leben, sondern es gibt eine eigentliche Quellfauna, die nur in diesem Verbindungsbereich überhaupt innen existieren kann. Und wieso das ist, das kann einerseits damit zusammenhängen, und bei gewissen Arten, dass sie auf ein ganz enges thermisches Spektrum, also Temperaturspektrum angewiesen sind. Das heisst, die Quelle ist ja ganzjährig, nur ganz wenig Temperaturschwankungen, die man dort feststellen kann. Also praktisch immer gleich warm oder gleich kühl. Und das ist ein wichtiger Faktor für gewisse Arten. Dann ist es aber auch ein Ort, wo gar nicht so viel Nahrung vorhanden ist, gar nicht so richtig Nahrung im Überfluss vorhanden ist. Ganz prinzipiell, wenn man es auf der Ebene anschaut, von den Interaktionen, die es gibt zwischen den einzelnen Tieren oder Pflanzen, dann ist es so, dass eigentlich der Raum ist, wo wenig andere Arten überhaupt ihre volle Konkurrenzkraft können entfalten können. So ein Insekt aus der gleichen Gruppe, der jetzt in einem Bachoberlauf lebt, hat nicht die gleiche Konkurrenzfähigkeit in einer Quelle rein, vielleicht eben aufgrund der Temperatur oder weil es dort wenig Nahrung hat. Und das Gleiche ist eigentlich auch der Lebensraum von einem feinen Wasserfilm, wo es auch links und rechts von der Quelle geben kann. Unter Laub zum Beispiel kann das vorhanden sein. Das ist auch so ein Lebensraum, wo etwas dazwischen ist. Er ist nicht der richtige Gewässer, sondern weil es ist nicht eingestaut, es fließt dort kaum das Wasser, sondern es ist einfach so ein bisschen ein feuchter Ort. Und das sind natürlich ganz besondere Lebensräume, die dort zur Verfügung stehen und dort eben eigentlich ganz eine speziell angepasste Fauna Platz geben.
Ich habe ein bisschen ja Sachen von Ihnen gelesen und dort habe ich jetzt unter anderem gesehen, dass viele solche Lebensräume in der Wälder noch sind, also was in der Wälder solche Quellen noch vorhanden sind. An anderen Orten sind die Quellen stark unter Druck gekommen. Warum sind die unter Druck?
Der ganze Vergleich zwischen Quellen früher und heute gibt es eigentlich nur ganz wenige Angaben, die jetzt wirklich verlässlich sind, wo man Zahlen hat, wo man Kartierungen hat. Die gibt es zum Beispiel im Kanton Aargau, es gibt auch in anderen Kantonen historische Kataster, wo man die Quellen mal erfasst hat. Und dort hat man nicht nur die gefassten Quellen, also wo man für Trinkwasserversorgung gebraucht hat und Brunnenstuben eingerichtet hat, sondern eben auch die Quellen, die nicht gefasst waren, angeschaut. Und im Hinblick darauf, dass man vielleicht eben noch mehr kann fassen und dass man weiss, wo es Quellen hat, die noch interessant sein könnten, um, wenn Bedarf bestehen würde, eben die Wasserversorgung zu vergrößern oder zu erweitern. Aber das sind Kartierungen, die man eigentlich im Kanton Aargau machen konnte, die besagen, dass von denen zwischen 1880 und 1900 kartierten Quellen eigentlich praktisch nur im Mittelland, bis auf vielleicht noch 90% verschwunden sind, noch 10% vorhanden sind. Also das ist natürlich erschreckende Zahlen, aber ich glaube, wenn man mal schaut, was überhaupt passiert ist in dieser Zeit, dann sieht man, dass vor allem die Landnutzung sehr stark zugenommen hat. Also wir haben einen riesigen Ausbau der Verkehrswege mal gehabt und alles ist so ein bisschen Hand in Hand gelaufen. Man hat die Industrie, die sich dann auch angefangen hat, jetzt nicht nur vom Wasser, wo man überhaupt Energieträger hatte, sondern auch dort, wo man, also nicht nur von den Flüssen, wo man die Energieträger hatte, sondern eben auch weiter weg mit der Elektrizität irgendwo sich auszudehnen und hat man irgendeine Fabrik halt überall können anbauen. Und das hat Land gebraucht. Die Landwirtschaft ist gewachsen, gleichzeitig Hand in Hand, die Siedlungen sind grösser geworden und so weiter. Und das hat einfach Platz gefressen, richtig gehend in der Landschaft. Viele Kleinlebensräume sind verschwunden, man weiß es ja von Hecken, weiß es von Magerrasen oder ähnlichen Sachen, die so immer ein bisschen am Rand noch können existieren. Und zu denen stark betroffenen Lebensräumen gehören halt auch die Quellen, die jetzt in der Folge eigentlich praktisch im Mittelland nur noch im Wald zu finden sind. Weil dort ist die Nutzung viel extensiver. Obwohl man auch im Wald probiert hat, mehr Holz rauszuholen, aber das ist eigentlich lange nicht in dem Ausmaß passiert, wie das im Offenland, also in den nicht bewaldeten Flächen, dann der Fall war.
Aber man kann sagen, die sind ja nicht einfach verschwunden, sondern die sind vielleicht eingeholt oder angezapft oder verbaut worden. Das Wasser ist ja eigentlich in dem Sinn, das verschwindet ja nicht einfach.
Ja, das Wasser ist nicht einfach jetzt verschluckt von der Erde, sondern es ist einfach in ein Rohr gelegt worden. Man hat auch in der Folge noch ganze, um die Landwirtschaft zu intensivieren, ganze Landstriche einfach trainiert, also Drainagerohr reingelegt, um das Wasser möglichst rasch aus dem Gebiet rauszuführen. Ist geschichtlich verbrieft, dass es natürlich früher Malaria gegeben hat in verschiedenen Gebieten, dass es ein Erfolg ist, soziale, gesellschaftliche, wenn man einfach die Flächen trockenlegen konnte, weil oft lange hat man nicht gewusst, wie das überhaupt geht. Erst mit den Ingenieurwissenschaften, die dann im 19. Jahrhundert auch gewachsen sind, hat man sich an so grosses Projekt überhaupt können wogen. Also, und wenn man an die Jura-Gewässerkorrektionen oder Lindkorrektionen denkt, das sind für damalige Handarbeit und Garretten und Schaufeln, die Sachen durchzuführen, riesige, immense Projekte gewesen, die man da realisiert hat. Heute kann man so Sachen viel schneller machen und es läuft sicher ganz anders. Wenn man jetzt würde gleich vorgehen und die Nachbesserungen, die man zum Teil ja macht in diesen Gebieten, oder muss machen, weil man an die Grenzen kommt von der Nutzbarkeit noch, die werden natürlich jetzt alles mit grossen Maschinen gemacht und gehen sehr viel länger vor sich. Also es ist sicher so, die Gewässer haben, also das Wasser und die Gewässer selber haben etwas Bedrohliches gehabt. Denken wir auch nur an das Hochwasser, das dann auch mit im 19. Jahrhundert dazu geführt hat, dass man gesagt hat, ja, wir wollen aber eigentlich noch wachsen mit unseren Städten, mit unseren Siedlungen, wir wollen aber das Land auch nutzen können und nicht dauernd einen überschwemmten Acker haben. Also die wir einfach die Flüsse ein. Deichen, machen links und rechts Uferverbauung und in sie kontrolliert abfließen.
Ja. Jetzt haben wir ein bisschen andere Probleme und zum Teil auch vielleicht andere Bedürfnisse mittlerweile. Ich habe nämlich auch bei Ihnen gelesen, eine mögliche Art, wie man jetzt die Situation könnte korrigieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein bisschen zu weit gegangen. Überlegt man sich, was kann man machen, um Quellen zu schützen? Und um im Gegenteil sogar sie wieder zu revitalisieren. Wie würde man jetzt das machen, wenn man eine Quelle will revitalisieren? Wie macht man das?
Revitalisieren von Quellen ist dann sinnvoll, wenn sie erstens nicht mehr gebraucht wird für Trinkwasserversorgung. Das können verschiedene Gründe sein. Macht nicht sehr viel Sinn, wenn einfach die Schüttung jetzt zurückgegangen ist und fast kein Wasser mehr kommt. Aber viele Quellen, die haben nicht mehr ausreichende Schutzzonen. Das heisst, die Schutzzone zu wenig klar ausgeschieden gewesen oder kann gar nicht mehr ausgeschieden werden. Es ist zum Beispiel, die Schutzzone soll ja verhindern, dass zu viel Nitrat nachher im Wasser ist. Und wenn einfach so Wasser mit Nitrat belastet ist und man keine Schutzzone kann ausscheiden kann, dann ist es oft so, dass man die Quelle vom Netz nimmt. Und das wären Möglichkeiten, wo man eine Quelle wieder, also eine Fassung von einer Quelle wieder könnte zurückbauen. Man muss auch nicht unbedingt mit dem Bagger dahinter. Es hat auch schon Projekte gegeben, wo man einfach in der Brunnenstube den Abfluss verstopft hat und ab dort wieder, wo das möglich ist, auch nicht wieder ein Quellbach hat sich entstehen lassen. Also es sind oft auch ganz kleine Massnahmen, die gar nicht viel Aufwand bedeuten. Andere Sachen sind, man hat oft auch für die Freizeitnutzung hat man an so Quellen angebaut, hat ein Ufer befestigt, hat Mühle gebaut drumherum. Das könnte man alles wieder entfernen, um einfach dort eine Vegetation und ihre Tierwelt im Übergangsbereich zwischen Wasser und Land einfach wieder Lebensräume zu bieten. Das wäre eine zweite Möglichkeit. Man muss einfach jeden Fall anschauen, wo sind wir, was gibt es dort für Möglichkeiten, was macht überhaupt Sinn. Was man auch viel sieht, ist, dass eine Quelle irgendwie im rechten Winkel zu einem Weg ist. Eine Quelle führt also unter einem Weg durch oder über einen Weg. Und wenn das ein Weg ist, der viel begangen ist, dann kann es dort Schäden geben, wo eigentlich der Quelle ab und zu beeinträchtigt wird und immer wieder quasi diesen Tieren auf dem Kopf umgetrampelt wird. Das kann man auch machen, indem man es in ein Rohr tut, aber das ist nicht so praktisch, weil dann in diesem Bereich einfach die Verbindung zwischen Bach und Quelle nicht mehr da ist und viele Tiere brauchen das, zum Hin und Her können gehen. Also man muss dort irgendeine Lösung suchen, wo man zum Beispiel einen Tunnel macht, wo einfach das Geschirr, das die Quelle mitbringt, das ist eigentlich der Aufenthaltsraum von diesen Kleintieren, die in der Quelle leben, dass das weiterhin intakt bleibt, das Lebensraum für die Quellorganismen. Das ist ein wichtiger Aspekt.
Ich habe Sie vorhin kurz noch gefragt, warum sind die Quellen verschwunden? Und Sie haben erklärt, es hat das Wirtschaftswachstum gegeben, es hat das Wachstum vom Verkehr, es hat das Wachstum von den Siedlungsräumen. Das alles hat dazu geführt, dass man eigentlich das prioritär behandelt hat. Oder? Wir haben aus verschiedenen Gründen Druck auf diese Quellen gehabt. Und jetzt haben wir noch einen weiteren, und das ist eigentlich das Austrocknen von Quellen, die zum Teil mit dem Klimawandel zu tun haben. Auch Menschen gemacht, aber viel komplizierter mit der Entstehung und was da jetzt genau für Auswirkungen hat. Sehen Sie das schon? Können Sie das schon beschreiben, dass gewisse Quellen einfach mehr oder weniger verschwinden?
Ja, wir sehen das. Also wir kriegen immer wieder, wenn man mit Wasserversorger im Gespräch ist, Gallisloch-Quelle, zum Beispiel in Oltigen, eine Quelle, die sehr geschüttet hat, die ganze Zeit immer regelmäßig geschüttet hat, wo sogar die Gemeinde Oltigen es ermöglicht hat, auch andere Gemeinden noch Wasser abzugeben und zu beliefern. Dort hat einfach der Brunnenmeister uns gesagt, das ist markant zurückgegangen, die Wasserschüttung, was überhaupt noch kommt in dieser Quelle. Und das sind doch ja, Beeinträchtigungen, die jetzt die Wasserversorgung über kurz oder lang kriegen. Man sieht immer wieder im Jura vor allem oder in anderen kalkreichen Gebieten, wo das Wasser relativ schnell versickert, sieht man wieder Aufrufe, die im Sommer gemacht werden. Also die sind einfach sparsam im Wasser rumgehen, die nicht Swimmingpool füllen, das Wasser dort auswechseln, die sind auch nicht den Garten spritzen mit dem Wasser, das er jetzt aus dem kommunalen Wasserversorgungsnetz nehmen, sonst längt es den anderen Leuten nicht mehr. Also es sind Aufrufe an Solidarität dort eben auch. Und das ist ganz ein wichtiger Faktor, denke ich, das Wasser, eben der Wasserrückgang oder eine wichtige Folge vom Klimawandel. Eben, es ist nicht mehr möglich, in den Zeiten, wo früher noch viele Niederschläge gefallen sind, das sind vor allem die Wintermonate zwischen vielleicht November und März, dass dort die Grundwasserspeicher im Untergrund wieder aufgefüllt werden. Also es gibt ein Defizit, ein Mangel an Wasser, wo man sonst eigentlich praktisch nur aus dem Mittelmeergebiet oder so kennt hat, oder sonst aus Trockengebiet bisher, wie das Wallis, wo natürlich auch immer ein bisschen unter dem gelitten hat in der Schweiz und wo man dort natürlich auch ganz spezielle Anpassungen gemacht hat. Da gibt es ja ganze Reglement, wer überhaupt wen darf bewässern mit dem Wasser, wo man mit grosser Arbeit von diesen Gletscherbächen herleitet.
Also sind die Zonen zum Beispiel?
Genau, ja.
einerseits Regen fällt weniger oder im Winter dann zum Beispiel sehr viel, aber weniger dann in Form von Schnee, sondern als Regen. Die Speisequellen, aber es gibt auch Quellen, die aus dem Grundwasser gespeisen werden. Sind denn die auch am Vertrocknen?
Es ist eigentlich nicht so, dass ein grosser Unterschied ist zwischen Quellwasser und Grundwasser. Also es ist so, dass es einfach beim Grundwasser verschiedene Formen von Grundwasser gibt. Es gibt Grundwasser, das aus den Gebirgen kommt. Das heisst, und dort eigentlich gebildet wird. Also und das sind Gebirge, sind auch die Orte, wo die Niederschläge zunehmen, weil zum Beispiel die Wolken aufsteigen und da in kühlere Schichten kommen und rasch abregnen dürfen. Und das sind immer die Orte gewesen, wo man eigentlich gedacht hat, da hat man einen grossen Vorort im Wasserschloss Schweiz, in Anführungszeichen, ja, was auch bröckelt auch als wie mehr, dass die Funktion vom Wasserschloss. Und das fällt halt jetzt ab, oder der Regen fällt in andere Jahreszeiten rein, oder kommt alles aufs Moll. Das sind dann auch wieder Sachen, die dann eher Beeinträchtigungen herbeiführen, also ganz starke Trockenheit, die dann gefolgt ist von einer Überschwemmungssituation wieder, oder von einem hohen Anfall von Hochwasserführungen. Man muss nicht unbedingt überschwemmen, aber das sind natürlich auch die Wechsel, die Rhythmik, die auch ein bisschen durcheinander kommt jetzt, wo man immer wieder beobachten kann, wo eigentlich schon auf der ganzen Wasserkreislauf in der Gesellschaft eine grosse Bedeutung hat.
Ich habe jetzt vor kurzem den Hydrobericht 2018 gehabt. Das ist jetzt wirklich schon eine Zeit lang her. 5 Jahre ist schon fast lang unterdessen gelesen, weil die Beschleunigung vom Temperaturanstieg eigentlich rassig vor sich geht und man heute sogar noch schlechtere Prognosen hat als damals mal in diesem Bericht. Aber dort hat man zum Beispiel gesagt, man muss in Zukunft regional Wassermanagement davon machen. Mhm. Das heisst, man muss einfach rationieren im schlimmsten Fall, könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Zumindest sagen wir mal weise nutzen, was man als Ressourcen zur Verfügung hat. Und mir denkt, dass die wenigsten Leute das wissen, dass es auch bei uns in der Schweiz, eben im berühmten Wasserschloss von Europa, irgendwann mal eng könnte werden. Warum weiss man darüber so zu wenig? Oder drängt man das ein bisschen?
Ich denke, die Leute, die es betrifft, die wissen es schon. Das ist halt immer ein bisschen das. Und die anderen, die interessiert es nicht, solange ich den Hahn aufmache und das Wasser kommt raus und es stinkt nicht irgendwie und ist mich sonst krank machen. In irgendeiner Form ist ja alles in Ordnung. Also es ist die Betroffenheit, die halt da ist und ich denke, man muss halt auch die Leute sehen, die jetzt eben Probleme haben, eben in den Gebieten, wo eben nicht sehr gut das Wasser halten können, wo die Grundwassersituation nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt ist, denn die haben natürlich relativ kleine Mühe. Dort gibt es eben die Aufrufe in diesen Dörfern auch, die in das Wasser sparen. Und nicht zuletzt gibt es eigentlich auch einen Grund, wieso wahrscheinlich der Jura gar nicht so intensiv und dicht besiedelt ist, nämlich eben, weil gar nicht so viel Wasser vorhanden ist. Das ist eigentlich so historisch, hat man das eigentlich immer gesagt, der Jura ist eigentlich begrenzt, was überhaupt Besiedlungsdichte kann angehen, weil sonst müssen wir von so weit her das Wasser zuführen. Und auch jetzt ist es so, dass gewisse Bereiche im Jura Quellen haben, die total ergiebig und riesig sind, aber das wird über kilometerlange Leitungen wird das Wasser hergeleitet. Und man hat das einfach halt, weil es immer funktioniert hat und immer funktioniert, sehr stark verdrängt, dass wir eigentlich ja, bis zu einem gewissen Maß doch recht risikoreiche Wasserversorgungen haben oder anfällige. Jetzt vielleicht eben auch aus Gründen vom Brunnenvergifter, wo man vielleicht immer ein bisschen eine Angst hatte, auch nicht allzu stark publik gemacht, wo dann überhaupt das Wasser herkommt. Aber eigentlich sieht man fast auf jeder Website von der Gemeinde, dass dort einige ausführliche Information vorhanden ist, was die Trinkwassersituation in der Gemeinde ist, wo das Trinkwasser herkommt, ob es irgendwie noch einen Verbund gibt mit anderen Gemeinden und so weiter. Und das sieht man jetzt auch natürlich. Und die Kantone haben zum Teil auch Aufrufe gemacht an die Gemeinden, die durch so Verbünde zusammenschliessen und kommen wahrscheinlich auf Zeiten, wo es noch stärker, noch knapper kann werden kann, der Wassermangel. Und ihr müsst, einfach schauen, dass wir einander gegenseitig können aushelfen
können. Es geht ja ein bisschen paradoxe Situation. Wir haben einerseits sehr wahrscheinlich in gewissen Zeiten vor allem im Frühling Überschwemmungen, also zu viel Wasser vor allem im Unterland, weil viel Wasser von oben herabkommt, wenig gehalten worden ist in den Bergen durch Schnee, rast das mehr oder weniger ab. Ich wohne in Bern, ab und zu gibt es dort das Hochwasser. Dort hat man auch schon überlegt, dass es die Renaturierung der Flussufer auch unter Umständen eine Chance kann sein, wenn das ein bisschen in die Auen rein kann und so. Und auf der anderen Seite verknappt sich es, oder? Also im Sommer haben wir dann zu wenig. Kommunen und Kantone haben jetzt nicht damit gerechnet, dass sie dort auch noch mal Geld in die Hand nehmen. Nehme ich jetzt mal an.
Ja, das ist, glaube ich, schon möglich, dass man jetzt einfach gewisse Leute vielleicht gemeint haben, ja, uns betrifft es irgendwie gar nicht, dass es gar keinen Wert hat, jetzt hier zu revitalisieren. Aber generell ist es natürlich so, eben, wenn sie einem ein Fließgewässer Netz zu tun, wo alles, was oben passiert, ist bei den Unterliegern irgendwie erkennbar oder sich aus dort unten. Und das muss man irgendwie sehen, dass man da enge Band hat miteinander und miteinander verbunden ist, wenn man in dem ganzen netzartigen Strukturen hinein denkt. Und das Netz geht dann noch weiter von den Flüssen in die Gebiete, wo man auch sieht, oder jetzt keine Bäche mehr sieht, weil eben Drainagerohr zum Beispiel drin liegen. Die Drainagen führen dazu, dass das Wasser, das als Niederschlag kommt oder bei der Schneeschmelze entsteht, auf solchen Flächen viel rascher abfließt, als das natürlicherweise der Fall war. Und auch das tut wieder, wenn es viel Niederschläge gibt, die Hochwassersituation verschärfen. Und das sind natürlich ganz starke Faktoren, die dann in Richtung stark Ereignis, negatives Ereignis, sich können auswirken, wenn es eben Überschwemmungen gibt, wenn an dem und jenem Ort eben das Wasser dann über die Ufer tritt. Das ist sicher eine grosse Gefahr, die da vorhanden ist. Und auf der anderen Seite, denke ich, muss man auch sehen, Klimawandel gibt's natürlich jetzt auch verschiedene Stimmen, die sagen, das Wasser kann eine ganz wichtige Bedeutung haben in verschiedener Art und Weise. Einerseits, weil es natürlich aus der Landschaft verschwunden ist und dazu führt, dass der Abstand zwischen Trockenheit und ganz nass und überschwemmt und Hochwassersituation sich verschärft und nicht mehr ausgleichende Funktion hat, wie das früher der Fall ist. So hat man eigentlich auch als Konzept schon angedenkt, an verschiedenen Orten im Zusammenhang mit dem Klimawandel eben auch die Wiedervernässung zu machen von der Landschaft. Weil verschiedene Aspekte oder verschiedene Folgen davon erwartet werden, die dann positiv im Zusammenhang mit dem Klimawandel können gewertet werden. Das eine ist ein thermischer Aspekt. Also, das heisst, durch das Verdunsten vom Wasser auf einer grossen Fläche gibt das einen kühlenden Effekt. Also, es wird durch die Umgebung wird Wärme entzogen und bei den Verdunstungsprozessen kühlt sich also ab. Das ist das eine. Das andere ist, dass es eben auch dazu dient, Grundwasser besser anzureichern. Das ist eine ganz wichtige Funktion, wenn wir sehen, dass eben auch das Grundwasser stark darunter leidet, dass jetzt eben die Trockenheit oder die Niederschläge zurückgehen. Und wenn man das natürlich viel langsamer abfließen lässt, dann hat das Wasser viel mehr Zeit zum Versickern und kann stärker wieder das Grundwasser anreichern. Das dritte haben wir schon angesprochen, eigentlich. Das ist der Faktor, dass es eine ausgleichende Funktion hat und die Hochwasserspitze nicht mehr so peakförmig, nicht mehr so spitz sind, sondern vielleicht als flachere Bögen eintreten und eben gar nicht mehr so Gefahrensituationen können entstehen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, heisst das ein Stück weit auch gewisse Sachen wie Rückbauen, also Drainagen rückgängig machen zum Beispiel in einer Landschaft. In der Stadt gibt es ja das Konzept von der Schwammstadt, wo man eigentlich schaut, dass möglichst viel Wasser lokal, wo es gerade ankommt, einfach gerade in den Boden hineingeht, mehr oder weniger versickert und eben nicht in eine Kanalisation hineingespült werden, die dann explodiert, mehr oder weniger. Dass man eigentlich gerade dort kann dafür sorgen kann, dass Wasser im Boden geht und der Grundwasserspiegel, wie Sie vorher gesagt haben, dann auch schön oben bleibt.
Genau, es ist das gleiche Prinzip, das man einfach probiert in der Landschaft umsetzen, wo man aus der Schwummstadt eigentlich kennt und man dort eigentlich schon angekommen ist bei den Leuten. Aber ich denke, man muss das eigentlich auch noch mal wirklich durchdenken, was das in der Landschaft alles kann verfolgen haben und was für Auswirkungen das es kann haben. Kanton Aargau hat zum Beispiel Kantonsparlamentsbeschluss, sie müssen 1000 Hektar Land müssen sie wieder vernässen im Zusammenhang. Ich hoffe, mit so einem Projekt, das Modellprojekt, wird das auch ein bisschen gegriffen, wird das auch man kann es anschauen und es wird erkennbar und man kann es auch messen. Das ist nicht zuletzt auch etwas, wo viele Leute glauben ja dann erst das, wenn sie es selber gesehen haben oder selber gemessen haben. Es sind halt komplexe Prozesse, die man nicht ganz einfach verstehen kann. Und darum ist es, glaube ich, eben wichtig, dass man so Beispiele hat, so Pilotstudien, so Pilotprojekte, wo man dann auch wirklich mal etwas zeigen kann. Schaut, das ist der Effekt ungefähr. Und das ist aber übertragbar auf eine andere Landschaft.
Irgendwann früher oder später, nehme ich mal an, werden Bürger und Bürgerinnen auch ihre Handlungsspielräume müssen ausschöpfen. Mhm. Oder was denken Sie zu diesem Punkt? Was können Bürger und Bürgerinnen machen?
Wir können natürlich in ihrem Kleinen können sie einiges machen. Der Kollege, wo ich mit dem das Buch geschrieben habe, der Historiker ist, hat zum Beispiel im Haus eine Regenwassernutzung installiert. Er tut alles Regenwasser sammeln, wo auf allen Dächern in seinem kleinen Einfamilienhaus in einem kleinen Schöpfchen zusammenkommt und nimmt das eigentlich in den Zeiten, wo es nicht so viel Niederschlag hat, wo es etwas trockener ist, um den Garten zu bewässern. Und ich weiss auch, dass in einem Haus, wo er beteiligt ist, dann auch im Südfrankreich zum Beispiel auch als erstes installiert. Also die Zisternen, die man früher hatte, wo jetzt man übrigens sieht, dass auch alle grossen Gärtnereien die in ihren Gewächshäusern das Wasser sammeln. Und das ist wertvolles Wasser, das sie nachher können brauchen können, um in den trockenen Zeiten noch ihre Kulturen zu bewässern. Auch mehr die kleinen Kreisläufe auch noch sehen, die es gibt im Wasser drin. Und dass man eben zum Garten bewässern und nicht einfach hygienisch einwandfreies Trinkwasser braucht, sondern dass es dort natürlich auch das Wasser tut, wo man eben in einem Fass und Regentonne oder in einem grösseren Becken vielleicht oder von mir aus in einer ausrangierten Badwanne wieder aufgefangen hat und dort aus kann schöpfen und das Wasser eigentlich so in einen kleinen Kreislauf wieder zurückbringen. Und dann das andere ist natürlich auch, dass man sich probiert anzupassen, dass man probiert, die Situation halt in einem Garten so zu machen, dass man dort nicht die Pflanzen nimmt, die jetzt wahnsinnig grossen Wasseranspruch haben, dass man auch sonst das Verhalten überdenkt. Es ist zwar ein Moment lang, wenn man einen Rasen hat, den man als Nutzrasen braucht, wenn man drauf sich bewegt, dann ist es jetzt in dieser Zeit, unsere zum Beispiel im Hinterhof, das ist ziemlich geil geworden. Aber wenn man sieht, dass eigentlich nach ein paar Regenphasen, dass eigentlich wieder voll im Grünen wieder erscheint, wenig später, dann kann man das vielleicht in Kauf nehmen. Es ist vielleicht nicht so schön, man schaut es vielleicht nicht so toll an, aber das heisst nicht, dass man überhaupt keine schönen Pflanzen mehr soll haben in den Rabatten. Aber einfach, dass man mal probieren, ein bisschen bewusst anzuschauen. Eben, es gibt Leute, die auch ganz unterschiedlich duschen. Vor allem unter Jugendlichen sehen das immer wieder so aufrufen. Die doch einfach in einer Kieseife die Dusche abstellen. Dann können sie es immer noch wieder anmachen, um euch abspielen und so weiter. Es gibt natürlich im persönlichen Bereich gibt's jenes an Möglichkeiten, bis hin zum Waschen von Geschirr oder so und so weiter, wo man auch kann, das ein bisschen geschickter machen, sodass man mehr Wasser kann sparen.
Das war wieder eine Folge von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Daniel Curi recht herzlich für seine Zeit. Wer es noch ein bisschen genau will wissen, der findet in meinen Shownotes noch ein paar Links zum Weiterlesen. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.